Der heutige Titel der Kurzpredigt heißt: Wie kann diese Welt wahren Frieden erfahren? Wer bereit ist, sich etwas Zeit zu nehmen in der heutigen schnellen Welt, um die Situation zu betrachten und zu bewerten, kommt nicht drum herum, zu sehen, dass einiges aus dem Lot läuft. Dazu muss man auch nicht sehr sensibel sein oder sehr klug. Es spürt man einfach jeder im persönlichen Leben. Und es gibt viele Erklärungen, oder besser gesagt, es gibt viele Entschuldigungen für diese große Misere, in der wir uns befinden. Ist Corona wirklich schuld daran, wie schlecht heute geführt wird? Oder ist der alleinige Einmarsch Russlands schuld daran, dass die Welt wieder militärisch aufrüstet? Hat es diese Welt geschichtlich jemals geschafft, nur einmal einen weltweiten Frieden zu erreichen und ihn auch zu bewahren? Ich habe noch ein paar Fragen. Hat Gott irgendwo in der Bibel erwähnt, dass es vor seiner zweiten Wiederkunft jemals einen weltweiten Frieden geben wird? Kann irgendein Mensch durch Gebete, durch gute Taten, ein gutes Vorbild oder durch Aufopferung Gott dazu bringen, Frieden auf der Erde zu schaffen vor der Wiederkunft Christi? Ist das möglich? Ich rede nicht vom individuellen Frieden und Schutz, den Gott denen verspricht, die auf ihn hören. Davon rede ich nicht. Und ich spreche auch nicht von der Situation, dass unser Verhalten die Wiederkunft Christi beschleunigen oder verzögern kann. Auch davon rede ich nicht. Ich rede hier von der Rettung dieser Welt, wo manche glauben, dass sie auch vorher erreicht werden kann. Gott hat die Masse der Menschen circa 6000 Jahre auf sich allein gestellt. Einige wissen das, viele eher nicht, weil der Mensch sich gegen die Gottfamilie entschieden hat. Man hat sich selbst Gesetze gemacht und entschieden, was gut und böse ist. Doch Gott verspricht, circa 1000 Jahre Frieden auf dieser ganzen Welt zu schaffen und dann auch für alle Menschen. Und das ohne die Einmischung Satans und ohne menschliche Regierung. Diese insgesamt 7000 Jahre, also 6000, wo der Mensch auf sich allein gestellt ist, und die circa 1000, wo dann auch Gott herrschen wird auf dieser Welt, beziehen sich auf den Zeitpunkt, wo Gott in 6 Tagen diese ganze Welt erneuert hat. Und am 7. Tag ruhte er. Und dieser 7. Tag wird auch Sabbat genannt. Und dieser 7. Tag, der Sabbat genannt wird, ist nun mal symbolisch für diese 1000 Jahre Frieden auf dieser Welt. Mit Gott, durch Gott. Und diese Symbolik des Sabbats hat sich bis heute noch nicht erfüllt. Deshalb auch die Frage, wieso sollte Gott ihn abschaffen oder den Tag auf einen anderen, wie zum Beispiel Sonntag, legen? Macht nicht viel Sinn, muss aber jeder für sich entscheiden. Die meisten nominellen Christen wissen nichts von diesem Plan und akzeptieren auch nicht, dass während dieser 6000 Jahre, in der wir uns noch befinden, es unmöglich ist, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was noch erschreckender ist, dass sie nicht akzeptieren wollen, dass Satan die Macht über diese Welt hat, da sie glauben, dass Gott diese Welt führt, was nicht stimmt, wenn man sie nur mal betrachtet. Obwohl die Bibel deutlich macht, dass Satan erst bei der Wiederkunft Christi weggesperrt wird, wird es einfach außer Acht gelassen. Und jetzt schlagen Sie bitte auf Lukas 20. Wir beginnen in Vers 9. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Vers 10. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Wir sind in diesen 6000 Jahren, in denen wir uns immer noch befinden. Hier dieses Gleichnis dazu. Und er fuhr fort, also Vers 11, und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und schimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Vers 13, da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Vers 14, als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe uns gehört. Vers 15, und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Vers 16, was passiert bei der Wiederkunft Christi? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Wein und den Weinberg anderen geben. Und als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Vers 17, er aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vers 18, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf den, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Vers 19, da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dies Gleichnis im Blick auf sie gesagt hat. Christus hat dieses Gleichnis auf den Blick dieser Welt gesagt. Das war das erste Kommen Christi. Der Zweck des ersten Kommen Christi wurde damals nicht nur von den Juden nicht erkannt, die auch glaubten, dass Christus eben kam, das Reich Gottes damals schon aufzubauen. Sie waren sehr enttäuscht zu diesem Zeitpunkt und auch noch böse, da Christus dies nicht tat. Aber nicht nur die Juden verstanden dieses erste Kommen falsch, sondern auch das nominelle Christentum bis heute versteht bis heute nicht, dass das Opfer Christi noch nicht für die Masse der Menschen zum ewigen Leben führt, in diesen 6000 Jahren, weil bis zum heutigen Zeitpunkt nicht eben jeder Mensch berufen ist. Die allermeisten Menschen erhalten eben diese Berufung nach der Wiederkunft Christi, nach diesen 1000 Jahren, nach diesen 6000 Jahren, in den 1000 Jahren des Friedens, wenn Gott herrscht. Das Predigen eines falschen Evangeliums führt nicht nur zu viel Verwirrung, sondern lässt den Menschen auch Schiffbruch erleiden, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und schon wieder werden Zeitpunkte eben nicht beachtet, wie die Zeitpunkte der 6000 Jahre und der 1000 Jahre. Und die Menschen, die dann enttäuscht sind, dass Gott nicht in ihrem Leben wirkt, wenden sich oft gänzlich von Religion ab oder werden sogar noch fanatischer. Interessanterweise sind 522.821 Menschen, das sind eine halbe Million, ausgetreten im Jahre 2022 allein aus der katholischen Kirche. Falsche Nahrung, falsche geistige Nahrung. Schlagen Sie Lukas 11 auf. Lukas 11, angefangen in Vers 39. Da sprach der Herr zu ihm, nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Vers 40, ihr Toren, hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen, siehe, so ist euch alles rein. Vers 42, aber wehe euch Pharisäer, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht oder das Gesetz, das Gericht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses soll man schon tun, das andere aber auch nicht lassen. Wehe euch, Pharisäer, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Vers 44, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlichen gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen oder ohne es zu wissen. Vers 45, da antwortet einer der Gesetzgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schämst du auch uns? So sagt dann Christus, er aber sprach, wehe auch euch, Gesetzesgelehrte, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wehe euch, Vers 47, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran, denn jenen haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Vers 49, darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, alles in diesen 6000 Jahren, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen wurde, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ein falsches Evangelium wird gepredigt. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Das wahre Evangelium ist der Schlüssel, um Eingang zu finden in das Reich Gottes. Eine bemerkenswerte Warnung von Christus, aber das ist nur ein kleines Beispiel, wie das wahre Evangelium heute verdreht wird. Nur ein kleiner Aspekt. Aber Gott lässt diesen Aspekt eben auch zu. Gott lässt das zu, dass Falsches gepredigt wird. Dadurch, dass Gott sich dem Menschen selbst überlässt, läuft er, der Mensch bildlich gesehen, blind umher und folgt eben auch falschen Lehren. So wie zum Beispiel der heutigen Kriegspropaganda, ein ganz aktuelles Thema. Und wieso hat Gott diesen Weg gewählt oder zumindest erlaubt, dass dieser Weg gegangen wird? Nun, wann zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen? Oder anders gefragt, wann bin ich wirklich ich? Wann zeige ich mich wirklich? Hiob hat sein wahres Ich und sein schlechtes Verhalten erst dann erkannt, als er am schlimmsten Punkt seines Lebens war. Da gab es kein Zurück mehr an diesem Punkt. Es gab niemanden, auf den er die Schuld schieben konnte. Er wurde von allen verlassen. Und er war an einem Punkt, dass er endlich erkannte, was er eigentlich getan hat, dass er Böses tat. Ein sehr leidensvoller Weg, den Hiob dahingelegt hat. Und dieser Weg, der Hiob zwang, sich ehrlich zu reflektieren. Und erst dann, interessanterweise, erst danach hat Gott seine Angriffsrede Hiob gegenüber gestartet, als er sagte, wo warst du denn, als ich dieses erschuf oder dem Löwen in der Wüste das Essen gab, wo warst du da? Da war Hiob erst zugänglich für diese Angriffsrede. Und so ist es auch mit Gottes Plan für diese Welt, mit ihren Dichten und Trachten. Gott weiß, dass der Mensch, der Gott verworfen hat in circa ungefähr 6000 Jahren, es so weit treibt, so viel Leid erzeugt, dass es ohne die Wiederkunft Christi eine globale Zerstörung mit atomaren Waffen geben wird, wie es in der Offenbarung beschrieben ist. Erst dann wird die ganze Menschheit willens sein, Gott zuzuhören, wie Hiob oder wie in Hiobs Fall. Und dann darf diese Welt erfahren, wie herrlich das Leben sein kann. Und ich zitiere hier eine alte Broschüre vom Herrn W. Armstrong, und zwar wie folgt. Die zuerst genannte Frucht des Geistes ist Liebe. Diese Liebe lässt ihr Gesicht leuchten, sie strahlen dann Liebe aus. Eine Liebe, die sie heiter und glücklich macht. Und aus der Liebe erwächst Freude. Eine weite Frucht des göttlichen Geistes. Die dritte Frucht ist Frieden. Statt streitsüchtig, grollend, verbittert, unglücklich einherzugehen, denn das hat mit Frieden nichts zu tun, es ist eine Art von Krieg, werden sie in Eintracht mit sich selbst und mit ihren Mitmenschen sowie in Frieden mit Gott leben. Das wird der Zeitpunkt sein, wenn Christus zurück ist. Oder für uns schon heute. Als nächstes wird die Geduld genannt. Kaum etwas macht die Menschen unglücklicher als die Ungeduld. Wenn es ihnen wirklich gelingt, Geduld zu lernen, dann haben sie eine der wichtigsten Voraussetzungen erworben, die den Menschen glücklich und das Leben lebenswert macht. Und dann Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wieder solches ist das Gesetz nicht. Und dann sollte es weiter in der Broschüre so heißen, alles dies ist die Frucht des Geistes, die sie beständig und spontan ausstrahlen, selbstverständlich ausstrahlen, wenn sie ein echter Christ sind.